Also ich habe ein Bild mal bekommen von so einer Straße, das waren wie diese Wahlplakate, die an so Laternen hängen, war so eine Straße so plakatiert mit meinem Gesicht so. Ganz groß mein Gesicht als Porträt auf so einem Plakat für eine Bank. Und das war für mich schon so ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, fuck, es fühlt sich echt komisch an, ich habe da komplett die Kontrolle drüber verloren.
Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Sonja Koppitz.
Herzlich willkommen. Und der Mann, den Sie da gerade gehört haben, das ist der Musiker-Rapper Anoki. Im echten Leben heißt er Florian Griesmann. Und das echte Leben, das spielt ja manchmal nach ganz eigenen Regeln. Deswegen erzählen wir Ihnen bei Plus Eins jede Woche Geschichten, die das Leben so schreibt. Und manchmal sind diese Geschichten traurig oder hoffnungsvoll, manchmal einfach nur skurril. Wie die von Florian und seinem Foto. Ein Foto, das ein Eigenleben entwickelt. Mitgebracht hat uns diese Geschichte meine Kollegin Nadine Wojcik. Hallo Nadine.
Ja, hallo.
Woher kennst du denn Florian?
Ich habe Florian als Musiker kennengelernt, so wie du ihn auch gerade vorgestellt hast. Er macht sich gerade in der deutschen Rap-Szene einen Namen, ist noch ein Newcomer. Aber genauer kennengelernt habe ich ihn eben über diese Geschichte mit dem Foto. Und da dachte ich mir, das passt richtig gut zu Plus Eins. Auch, weil die Geschichte noch eine viel tiefere Ebene hat. Es geht nämlich um die Frage nach Fremdzuschreibung. Denn dieses Foto, das du und er ja auch schon angedeutet habt, das hat ihn in eine Schublade gesteckt. Mhm. Und Schubladen sucht man sich ja selten selber aus und sind selten so, dass man wirklich glücklich ist, in einer Schublade zu landen. Und bei Florian war es wirklich so, dass er halt schon seit Kind in dieser Schublade drin steckte und das nervte ihn nicht nur. In seinem Fall war es sogar sehr verletzend. Zumal er noch nicht mal gecheckt hat, dass er in dieser Schublade steckt.
Okay, jetzt will ich es aber ganz genau wissen.
Ja, bevor wir jetzt hier
wo
wieder...
Wo geht diese Schubladengeschichte los? Was war das für eine Schublade? Wo beginnt diese Geschichte?
Genau, bevor wir zu abstrakt werden, fangen wir, glaube ich, mal am Anfang an. Florian Griesmann wird Mitte der 90er Jahre in den Niederlanden geboren. Dort hatten sich seine Eltern kennengelernt. Doch die trennen sich, als er 3 ist. Seine Mutter geht zurück in ihre Heimatstadt. Das ist Schweinfurt in Bayern. Der Vater verschwindet erstmal von der Bildfläche und die Mutter ist alleinerziehend mit wenig Geld. Kannst dir ja vorstellen, in Bayern reicht das schon allein für schiefe Blicke. Hinzu kommt halt noch Florians Aussehen. Sein Vater ist nämlich Indonesier. Daher ist Florians Haut dunkler, seine Haare schwärzer und seine Augen ovaler als die des durchschnittlichen, sage ich jetzt mal, Schweinfurters. Und immer wieder gerät er als Schulkind schon in Situationen, wo er merkt, ich werde irgendwie echt anders behandelt als die anderen Kinder.
Ich habe so einen Klassenausflug gemacht und dann durften alle Fragen stellen und das war so ganz lange und ich habe mich ganz lange gemeldet und ich bin die einzige Person, die da nicht aufgerufen wird, in so einer ganzen Klasse. Es ist einfach so, gut, wir sind jetzt fertig und wir gehen jetzt weiter. So von diesen Leuten, die halt dieses Heimatmuseum machen. Das sind ja alles Dinge, die erfährst du als Kind nur so als Ablehnung erstmal.
Also er fühlt sich nicht gesehen oder er wird nicht gesehen.
Ja, vermutlich gesehen, aber extra übersehen, denke ich mal. Und es gibt zahlreiche solcher Situationen, die Florians Aufwachsen prägen. Als Kind begreift man das ja nicht, was da so mit einem passiert, ne? Also du merkst einfach nur, ich bin anders, ich gehöre nicht dazu. Er denkt, ich bin vielleicht nicht so schön wie die anderen Kinder, nicht so schlau. So erklären sich das Kinder ja oft, wenn sie irgendwie merken, irgendwas stimmt nicht und sie geben sich selbst die Schuld an dieser Ablehnung. Also, was macht man als kleines Kind, das dazugehören will? Man hält extra viele Türen auf, ne? Man redet betont deutlich. Ja, ich kann ja doch gut Deutsch, auch wenn ich anders aussehe. Sagt zu oft Danke, zu oft Entschuldigung. Er passt sich also über an. In der Musik findet er zum Glück einen Ausgleich für dieses ständige Sich-Verdrehen. Mit 12 bekommt er seine erste Gitarre, verschlingt Songbücher, spielt stundenlang Ärzte und Nirvana und findet durch die Musik auch einen Platz in Schweinfurt. Mit Freunden gründet er eine Punkband. Jetzt will er absichtlich nicht mehr dazugehören. Das kennen wir alle, glaube ich, noch aus dieser
Rebellion,
Zeit.
Rebellion, Pubertät.
Genau, er schneidet sich ein Iro, zieht eine Jacke mit Nieten an. Und wenn er schon als Deutsch-Indonesier nicht ins Bild passt, dann jetzt so richtig. Doch was in Schweinfurt halt weiterhin stört, ist halt nicht der Punk-Florian, sondern seine Herkunft. Und es gibt immer wieder diese kleinen Momente oder auch größeren. Und als Jugendlicher werden die auch noch mal heftiger.
Wenn du auf einmal dann so 14, 15 bist, dann fängst du mit der Polizei an, dich zu kontrollieren. So. Und dann erzählst du das deinen Freunden aus Schweinfurt. Und die sagen so, mir ist noch nie passiert. Und dann passiert das halt irgendwie wirklich regelmäßig. Und dann fragst du so, was ist denn der Grund von der Kontrolle? Das würde mich jetzt mal interessieren. Und dann ist die Aussage eines Polizisten in Uniform, der dich kontaktiert hat: Wenn du aussiehst wie ein Verbrecher, dann brauchst du dich nicht wundern.
Wow. Und damit ist er auch ziemlich alleine. Also er hat ja keine Freunde, die so aussehen wie er. Er hat keine Freunde, die das Gleiche erleben wie er. Mhm. Er steht da einfach erstmal ohne Austausch sozusagen, ohne jemanden, der ihn verstehen kann. Deswegen ist es auch kein Wunder, glaube ich, dass er Schweinfurt verlässt. Auch weil ihm von Anfang an klar ist, ich will Musik machen. Und das braucht ein kreativeres Umfeld als die bayerische Provinz. Er studiert als erster in seiner Familie Linguistik, zuerst in Leipzig, dann in Jena, schließlich in Berlin. BAföG kann er leider nicht beantragen, da sein Vater sich ja aus dem Staub gemacht hat und ihm die notwendigen Unterlagen nicht schickt. Also muss Florian sich sein Studium selbst finanzieren.
Ich habe früh angefangen zu arbeiten. Ich habe auch jeden Job gemacht, du könntest es einen sagen, ich habe ihn gemacht. Ich habe Karten abgerissen im Kino, ich habe Pflanzen eingepflanzt in der Großgärtnerei. Ich habe LKWs beladen, ich habe LKW-Batterien aufgeladen, ich habe an einem Band in der Großindustrie Stoßdämpfer poliert, ich habe eine Radiosendung mal gemacht und das sind so meine Nebenjobs, würde ich sagen. Ja.
Eine ganze Latte an Nebenjobs für das Studium.
Ja, er hat es ja auch gesagt, nenn mir einen Job, ich habe ihn gemacht. Ich habe auch ein paar aus dem O-Ton schon rausgeschnitten.
Ach so, also, noch mehr.
Die Liste war sehr, sehr lang. Er ist sich also wirklich für nichts zu schade. Ne? Es macht ihm auch Spaß. Er ist auch im Nachhinein echt stolz auf diese vielen Erfahrungen. Aber neben der vielen lustigen Aspekte daran geht es ja auch wirklich um seine Existenz. Also anders, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte immer einen doppelten Boden, als ich Studentin war.
Ich habe erst gar nicht studiert.
Ach so, oder so. Ne? Aber ohne doppelten Boden geht es ja wirklich immer darum, dass du genug Geld hast, wenn mal einen Monat nichts reinkommt. Und er hatte zwar eben kein Geld von der Familie, aber er hatte ein gutes Netzwerk, das ihn mit Jobs versorgt, wie wir auch gerade gehört haben. Und über dieses Netzwerk bekommt er diesen einen Job, der ihm zum Verhängnis wird. Und da geht es eben um ein Fotoshooting.
Ich habe über eine Bekannte, die eben in der Agentur arbeitet, so eine Anfrage bekommen von wegen, hey, wir machen morgen ein Shooting, da und da. Ich weiß nicht genau, was es ist. Willst du mit hinkommen? Es gibt 20 Euro die Stunde, es wird super easy, viel Spaß. Und ich war halt so, ja klar. 20 Euro die Stunde, das ist so viel Geld, wenn du studierst so. Und ging alles sehr, sehr schnell so hier. Ja, und unterschreib mal, dann sitzen halt irgendwie so 12 Leute im Raum so. Und es geht jetzt ganz schnell und viel Spaß und so. Und dann machst du es halt einfach auch.
Ja, logisch, hätte ich glaube ich auch gemacht. Klingt in meiner Vorstellung nach einem schnell verdienten Taler. Wenig Aufwand.
Ja, also ich meine, als Student macht man wirklich viel komische Jobs. Ich habe auch irgendwie seltsamste Sachen gemacht. Also man denkt wirklich einfach nicht drüber nach, ne? Schnelles Geld sozusagen. Vorher kriegt er noch so ein Briefing per E-Mail, so ein bisschen, ne, Berlin-Hipster. Also zieht er sich eine Bomberjacke an, eine Mütze und los geht's. Also das Shooting findet in einer Bar statt und das Motto des Shootings lautet: Junge Leute feiern, so ungefähr. Und alles ist, wie versprochen, total lässig. Und dann werden 4 von den Dutzend Line-Models rausgefischt und darunter auch Florian.
Also das war nicht der Plan, weil das Shooting war ja eigentlich, wir machen so ein Shooting in dieser Bar. Und das war dann eher so on the side, dass man gesagt hat, so komm, wir gehen mal kurz vor die Tür, ein bisschen, das Licht ist gerade gut. Ja. Da ich ja kein IHK-geprüftes Model bin, versucht man die halt so einfach irgendwie nachzumachen, wie man meint, dass es gut ist. Und ja, dann ist das Foto entstanden.
Kein IHK-geprüftes Model. Wusste Florian dann zu diesem Zeitpunkt, wofür dieses Foto Kampagne, wofür das verwendet wird?
Nee, es war halt einfach nur so ein generelles, ja, wir machen jetzt halt mal so Bilder zum Thema Feiern in der Bar. Das ist so ein sogenanntes Stockfoto und er war ja auch sicher, er geht da in der Menge unter. Es sind einfach nur so Themenfotos, die man sich dann bei einer Bilddatenbank sozusagen organisieren kann, kaufen kann. Aber davon hatte er zu dem Zeitpunkt eigentlich keine Ahnung. Und was ja auch nicht geplant war, ist, dass da 4 Leute einzeln rausgezogen werden und von denen nochmal Porträtfotos gemacht werden. Nun stand aber jetzt Florian da, so lässig wie er ist, auf dem Bürgersteig, in seinem Beanie mit schwarzer Bomberjacke, der Reißverschluss der Jacke leicht offen, die Hände locker in den Jackentaschen. Und damals ist er 24 Jahre alt, lächelt echt natürlich und äußerst sympathisch und denkt sich einfach gar nichts dabei, außer schnell verdientes Geld, eine einmalige Sache. Doch genau das Gegenteil ist davon der Fall. Dieses Porträtfoto wird ihn noch ziemlich lange verfolgen.
Was passiert mit diesem Foto ganz genau?
Erstmal gar nichts. Aber 2 Jahre später meldet sich eine Freundin bei ihm. Sie hing am Handy, hat so durch ihr Instagram gescrollt in den sozialen Medien und ist über eine Werbeanzeige gestolpert. Davon macht sie einen Screenshot und schickt ihm das mit seinem Lächeln drauf.
Das erste, was ich bekommen habe, war eher so harmlos. Das war so auf Instagram Ads für so eine Zahnzusatzversicherung. Und das finde ich auch sehr witzig, weil ich habe sehr, sehr krumme Zähne. Da dachte ich noch erst so, ja, ist ja irgendwie jetzt witzig. Diese Instagram-Bilder sind ja so rund und klein. Und so groß war das da drauf quasi. Das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dachte ich so, okay, witzig. Mehr habe ich mir nicht gedacht.
Okay, witzig, aber auch irgendwie verrückt, wenn man sich dann so selber im Internet entdeckt, oder? Oder
ja,
entdeckt wird.
Ja, ja, genau. Es war halt nur wirklich tatsächlich sehr klein. Mhm. Und es war ja nur ein einmaliger Screenshot, den er bisher bekommen hat. Allerdings bleibt es dabei nicht. Es folgen halt Werbung auf Werbung. Und das, obwohl das Shooting ja zu dem Zeitpunkt schon 2 Jahre zurückliegt. Er hat es quasi wirklich schon vergessen. Und es gibt nicht nur Ads in der virtuellen Welt, es folgen jetzt auch Plakatwände in der realen Welt, und zwar haushoch.
Dann gab es einmal von der Versicherungskammer Bayern, wo ich damals auch versichert war wieder so. Und ich war so, hä, was, okay, jetzt irgendwie langsam. Dann habe ich auch so den geschrieben, so auf Instagram, meine so, hä, witzig, guck mal, ich bin jetzt irgendwie da euer Gesicht. Ich bin ja auch bei euch versichert, ich komme von da und ich mache Musik, wollen wir nicht was zusammen machen? Und die waren so, nö. Aber das Foto nutzen wir wohl noch einige Zeit. So, das war basically die Antwort. Und dann habe ich so gemerkt schon, okay, so funktioniert das also, glaube ich. Also, ich habe da ja gar nichts mit zu tun.
Oh, da, also ich hätte da schon ein Gefühl von Kontrollverlust erlitten wahrscheinlich.
Ja.
Vor allem, weil ich denke, okay, hat er jetzt ein 20 damals für gekriegt fürs Fotoshooting? Und ich weiß nicht, was er dafür gekriegt
ja,
hat.
Ja, ne? 20 die Stunde, also 60 insgesamt.
Ja, genau. Hm. Und jetzt taucht er auf einmal überall auf.
Ja. Also man muss sagen, auch wenn er kein IHK-geprüftes Model ist, scheint er seinen Job ganz gut gemacht zu haben. Ja. Guck mal, ich zeig dir mal das Foto.
Okay, ja. Ja, da steht er halt, eine kleine Mütze auf dem Kopf, lächelt in die Kamera, hinter ihm eine Straßenflucht, es könnte überall sein. Sympathisch.
Sympathisch, oder?
Ja.
Aber man würde jetzt auch nicht denken, das ist jetzt das Foto, was so durch die Decke schießt.
Nee, einfach ein ganz natürlicher Typ, wie er so auf der Straße stehen könnte, ja?
Genau. Und er ist halt eben mit diesem Foto jetzt bei der großen Bildagentur Getty Images auf Lager. Das heißt, er ist eins dieser sehr, sehr vielen Stockfotos. Und der Kunde, der bezahlt eine einmalige Gebühr. Im Fall dieses Fotos, was du gerade gesehen hast, sind das zwischen 50 und 450 Euro. Und Florian hat ja damals diesen Vertrag unterschrieben und hast ja in dem O-Ton auch gehört, das ging alles sehr schnell, alles war mega lässig und es wird ein lustiger Tag und unterschreib mal hier. Und da stand halt irgendwo schon ganz knapp und verklausuliert drin, dass er damit alle Rechte an seinem Bild abgibt. Mhm. Aber das Ausmaß, das war ihm halt überhaupt nicht klar und das sagte ihm natürlich auch zu dem Zeitpunkt niemand. Also für diese einmalige Gage von 60 Euro wird er zu einem universellen Werbegesicht. Immer das gleiche Foto mit anderen Slogans. Unter anderem wirbt ein Finanzfonds für Rendite ohne Raubbau, die Postbank für ein junges Konto, Opel für den neuen Corsa, Samsung für ein neues Handy. Die Stadt Berlin untermalt den Slogan Wir sind Berlin mit Florians Gesicht.
Mit dem Schweinfutter.
Mit dem Schweinfutter. Ja. Und die Stadt Brüssel wirbt sogar mit Florian als Stadtführer, obwohl er noch niemals da war. Also die Sache entgleitet ihm komplett.
Also ich habe ein Bild mal bekommen von so einer Straße. Das waren wie diese Wahlplakate, die an so Laternen hängen. War so eine Straße so plakatiert mit meinem Gesicht so. Das war schon echt dann ein bisschen, hat sich schon ein bisschen seltsam angefühlt so. Ganz groß mein Gesicht als Porträt auf so einem Plakat von der Bank. Das war dann, wo das so in meine Bubble rübergeschraubt ist, so Bands, die auf Tour waren. Die haben mir dann so von unterwegs so Bilder geschickt aus Deutschland, irgendwo, wo die halt gerade gespielt haben. Hey, machst du jetzt Werbung für eine Bank? Nein, mache ich nicht, aber erklär das irgendwie so mal in der Ausführlichkeit so. Und dann hat mir eine andere Musikerin, die war da in Wien auf Tour, hat mir dann so ein Bild geschickt. Das war wirklich so ein Hochhaus und da hing einfach so ein Banner dran und da war mein Gesicht drauf für diese Bank. Und das war für mich schon so ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, fuck, es fühlt sich echt komisch an, ich habe da komplette Kontrolle drüber verloren.
Also für Florian ist das Ganze ein richtiges Desaster. Einmal, weil er das als Ungerechtigkeit empfindet. Normalerweise zahlen ja Firmen horrende Summen, wenn du deren Werbegesicht wirst, exklusiv. In diesem Fall ist es ja nicht exklusiv. Er hat ja nur diese 60 Euro bekommen und überhaupt gar keinen Einfluss darauf, welche Firma jetzt als nächstes sein Gesicht verwendet. Er hat schon auch wirklich dann zu mir gesagt, er hat da schon Angst, seine E-Mails überhaupt zu öffnen, weil er schon Angst hatte, ja, welches Foto von Freunden kommt jetzt als nächstes.
Ich frage mich auch die ganze Zeit, weil er als Musiker ja dann doch auch in der Öffentlichkeit steht. Und dann wird vielleicht auch Werbung, oder da macht jemand mit seinem Gesicht Werbung für ein Produkt, wo er gar keine Verbindung zu hat oder wo er vielleicht auch gar nicht hintersteht. Das hat ja auch was mit Image zu tun. Also wo wird das so richtig zum Problem dann bei Florian? Das ist ja jetzt schon nicht mehr nur lustig oder ärgerlich wegen der nur 60 Euro.
Genau, also es ist vor allen Dingen auch dieses Image-Ding als Musiker. Also genau wie du sagst, ich meine, er ist Mitte 20, seine Musik steht für was. Er steht eher für kapitalismuskritische Songs, gesellschaftskritische Lieder. Und das fasst ihn halt total an. Also das ist für ihn auch wirklich richtig unangenehm. Und es ist auch gerade dieser Zeitpunkt, der total ungünstig ist. Ich meine, das Foto liegt jetzt schon Jahre zurück, aber er ist gerade an einer Stelle in seinem Leben, wo er anfängt, so erste Songs zu veröffentlichen. Er schreibt für andere Musiker Songs. Er geht auch als Support mit anderen Bands auf Tour. Also diese übliche harte Tour für Newcomer, auf die niemand gewartet hat. Und dann kommen halt so riesige Plakatkampagnen und das geht einfach in die völlig falsche Richtung für ihn. Und wie du auch schon sagtest, er hat dann auch die Kontrolle verloren darüber, über das Bild. Es gibt aber einen noch weiteren Aspekt und der ist persönlicher und geht tiefer. Und zwar erfährt Florian, unter welchem Label sein Porträt verschlagwortet ist in dieser Bilddatenbank.
Also, ach so, wenn man dann sich da einloggt und sagt, ich möchte jetzt ein Foto kaufen und gebe einen Hashtag.
Genau. Also muss ich dir vorstellen, du bist ein Werber, suchst ein Bild in der Bilddatenbank. Was gibst du ein? Welches Schlagwort gibst du ein? Und in Florians Fall ist das Label, unter dem er da landet, Urban Man. Also wer in der Datenbank Urban Man ins Suchfeld eingibt, bekommt 7 Millionen Treffer. Sein Foto steht aber auf Platz 1. Und das ärgert ihn nicht nur, das verletzt ihn. Denn Urban ist eine Umschreibung für nicht weiße Menschen. Das klingt jetzt erstmal nicht problematisch.
Hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ja, urban, städtisch, irgendwie so, ne?
Ja. Das klingt erstmal überhaupt nicht rassistisch, so wie du sagst. Es ist urban, steht ja für städtisch. Ausgedacht hat sich aber diese ganze Urban-Geschichte die US-amerikanische Musikindustrie, die dachte, sie könnte die Black Music, Soul, R&B, besser vermarkten, wenn sie dem ein besseres Stichwort gibt und haben sich dann die Urban Music ausgedacht. Und Florian ist ja Musiker. Sein Bruder ist auch DJ, von daher weiß er relativ genau, was sich hinter diesem Begriff Urban Music eigentlich verbindet. Es ist nämlich einfach nur eine Marketingstrategie mit einer rassistischen Konnotation. Und Urban umschreibt explizit Menschen mit Migrationshintergrund, negiert aber gleichzeitig die Herkunft dieser Musik.
Natürlich kann man jetzt sagen, du stehst ja in der Stadt und du bist ein Mann. So, klar, ich sehe das Argument, ich check's. Aber die Kombination aus diesen Begriffen ist rassistisch und das muss man einfach so benennen. Das ist dann auch wieder so ein Ding, wo ich denke, cool, jetzt geht die nächste Tür auf. Jetzt habt ihr schon mein Foto da irgendwie benutzt so und jetzt muss ich mich halt nochmal mit so einer Scheiße auseinandersetzen. Es hat mich wirklich angefasst, ja.
Um das einfach nochmal klar zu machen, was hier passiert und warum das Florian so nahe geht. Seit seiner Kindheit erlebt er Alltagsrassismus. Große, kleine Situationen, die ihm immer wieder signalisieren, du gehörst hier nicht dazu. Du bist nicht Teil von uns. Als Kind wird er beispielsweise als Einziger nicht drangenommen, als Jugendlicher von der Polizei kontrolliert. Und jetzt passiert ihm quasi das erneut, aber auf verdrehte Art und Weise. Firmen, die vielleicht sich ein diverseres Image geben wollen, suchen jetzt sein Bild aus der Bilddatenbank aus. Sie werben mit seinem Gesicht, wird dafür nicht angemessen entlohnt und wird halt schon wieder von außen in so eine Schublade gesteckt, nämlich die des Urban Mans. Es ist also wieder diese Fremdzuschreibung. Er hat überhaupt keinen Einfluss darauf, er kann daran nicht mitwirken. Andere stecken ihn wieder in diese Schublade. Und ich meine, als Kind gehört er überhaupt nicht dazu. Jetzt gehört er mehr als dazu. Ich meine, er ist das universelle Werbegesicht für Telekommunikation, für Internet, für Autos, you name it. Aber wer er wirklich ist, das interessiert niemanden sozusagen. Und das ist, finde ich, irgendwie ja, wie eine Art Treppenwitz, nur für ihn wirklich überhaupt nicht lustig.
Ich frage mich die ganze Zeit, okay, er hat da diesen Wisch unterschrieben, das Kleingedruckte, wissen wir ganz genau, wie wenig genau man das durchliest, wenn man sowas unterschreibt. Hat er da rechtlich überhaupt gar keine Handhabe, dieses Foto irgendwie zurückzukriegen, das zu verhindern, dass es überall verwendet wird?
Leider nicht. Also er wendet sich zwar an einen Anwalt und hat ein Beratungsgespräch und der Anwalt macht ihm schon relativ schnell deutlich, dass er da eigentlich keine Hoffnung hat. Er hat eben das Kleingedruckte nicht gelesen. Unterschrieben ist unterschrieben. Mhm. Er muss sich damit abfinden. Eine Weile sieht es halt einfach nur so aus, als wäre es eine weitere Ungerechtigkeit in dieser langen Liste von Erfahrungen, bis sich dann doch etwas ändert. Nicht an der Situation mit dem Foto, aber in Florian selbst. Wieder hat es mit einem Foto zu tun. Dieses Foto taucht auf der Hochzeit seines Bruders auf. In der angeheirateten Familie aus Baden-Württemberg gibt es diesen einen Onkel, den Onkel der Braut, und der hat ein ziemlich ausgeprägtes Hobby, nämlich Ahnenforschung, auf recht hohem Niveau und ein besonderes Hochzeitsgeschenk.
Die Idee war halt so ein bisschen, hey, du kennst ja irgendwie unsere Familie, aber wir kennen halt deine nicht. Deswegen habe ich hier mal was vorbereitet. Und dann hat er dieses Buch ausgepackt und hat halt so angefangen, so durchzugehen. Und das ging halt wirklich so insgesamt 5 Generationen zurück. Das war ganz schön krass. So, das war wirklich ganz schön krass, weil, also, du musst dir vorstellen, ich hatte einen Vater, ich habe von dieser Person quasi nichts erfahren. Die war einfach irgendwann weg, du weißt nichts. Das war für mich ein riesengroßes schwarzes Loch. Und dann ist so ein Abend und das ändert sich so irgendwie. Das sind nur Bilder, das klingt so ganz komisch, aber du schaust diese Bilder an und denkst dir so, boah, krass.
Also die Brüder sitzen da erstmal verdattert vor diesem Fotobuch. Am Anfang sehen sie erstmal Fotos von sich selbst, dann auf den nächsten Seiten folgen der Vater und dessen Geschwister, ihre Onkel, Tanten, von denen sie bislang noch nicht mal was wussten. Und so blättern sie sich von einer Generation zur nächsten, bis sie bei der letzten, der 5. ankommen und einem historischen Foto aus dem 19. Jahrhundert. Dort sehen sie ihre Ur-Ur-Großmutter aus Ghana.
Von ihr gab es ein Bild, das ist so ein krasses Bild, das ist unfassbar. Das sieht aus wie so eine unfassbar stolze Person, die hat so ein Harnisch an, aus so, ich glaube, Holzstücke oder Knochen. Unfassbar schön Schmuck. Haare, die so hoch tupiert sind hier irgendwie. Und so ein unfassbar stolzes Gesichtsausdruck. Und das Bild ist aber natürlich nicht ein freiwilliges Bild, sondern das war quasi einfach, um zu protokollieren, wer sie ist so, weil sie dann nach Indonesien gekommen ist, um da auf einer Teeplantage zu arbeiten. Und das ist basically, wo diese Geschichte so ein bisschen anfängt.
Nadine, warum ist dieses Foto seiner Ur-Urgroßmutter so bedeutsam für ihn?
Ja, er erfährt zum ersten Mal von dem anderen Teil seiner Familie, also väterlicherseits. Es ist eben jener Teil, der bislang ja immer von außen als fremd gelabelt war, und dieser Teil bekommt jetzt zum ersten Mal eine Geschichte, und das ist so wahnsinnig wichtig für ihn. Er erfährt halt eben, dass seine Ur-Urgroßmutter eine Sklavin war. Über den Dreieckshandel zwischen Europa, Ghana und Indonesien wurde sie gezwungen, auf Teeplantagen zu arbeiten. Bei Florian macht's da Klick. Er muss sich nicht dafür entschuldigen, in Deutschland aufgewachsen zu sein. Es gibt diesen Aphorismus von A. Sivanandan, das ist ein führender schwarzer Denker aus Großbritannien. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber ich gebe den mal kurz wieder. Also er hat die Beziehung zwischen Kolonialstaaten, wie beispielsweise Großbritannien, und deren Migranten so beschrieben mit dem Satz: We are here because you were there. Wir sind hier, weil ihr da wart. Mhm. Auf Florian übersetzt heißt es, Florians Familie väterlicherseits ist hier, weil die Europäer, die Kolonialmächte, dort waren, also in Indonesien und Ghana. Für Florian ist das ein ziemlich wichtiger Wendepunkt. Er sucht jetzt Kontakt zu Menschen, die eine ähnliche Geschichte teilen. Zum ersten Mal empfindet er seine Herkunft als Stärke und Zugehörigkeit. Nicht andere definieren, wer er ist, wo er herkommt und wo er hingehört, das macht Florian jetzt selbst.
Ich glaube, ich habe dann erstmal so verstanden, das ist ja meine Geschichte. Die Sachen, die ich sehe, die Probleme, die ich jeden Tag habe, so, die kommen irgendwo her. Und die Probleme kommen nicht von den Leuten, die die Geschichte erlebt haben, sondern von den Leuten, die das verursacht haben, dass meine Familie in 5 Generationen auf 4 Kontinenten gelebt hat. So, ne? Und das war dann, glaube ich, genau zusammen mit diesem so jetzt erst recht so ein Ding, ey, ich bin stolz darauf, dass es so ist, wie es ist, und ich lasse mir das von niemandem auseinandernehmen.
Stark, dass er das so sieht, finde ich, dass er diesen Zusammenhang herstellen kann. Ne? Ja. Also ich an seiner Stelle wäre wahrscheinlich trotzdem verzweifelt geblieben, kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht, ne? Also ja. Ich kann mich da nicht so richtig reinversetzen, aber ich frage mich gerade, ja, er schafft es, diesen Zusammenhang zu kriegen, zwischen seinem Foto, was, ich sage jetzt, missbraucht wird, ja, dem Foto von seiner Urgroßmutter, die sich da auch nicht freiwillig hingestellt hat, um sich fotografieren zu lassen und dann verschifft zu werden, so, weißt du?
Genau, ja. Also, das ging nicht über Nacht. Ne? Mhm. Das ist jetzt ein Denkprozess, der hat bei ihm 4-5 Jahre schon gedauert. Er hat auch am Anfang gar nicht viel darüber gesprochen und hat dann langsam gelernt, eben durch das Umfeld, mit dem er sich zusammengetan hat, darüber zu sprechen. Und aber ich glaube vor allen Dingen einfach zu wissen, wer du bist und woher du kommst. Und, das hat er auch zu mir gesagt, eben dieser stolze Blick dieser Frau. Mhm. Auch wenn das Foto nicht freiwillig entstanden ist, aber dieser stolze Blick dieser Frau hat ihm einfach irgendwie wirklich richtig viel Kraft gegeben. Und klar, du hast recht, also ich meine, die Fremdzuschreibungen bleiben, aber er weiß jetzt, wer er ist, wo er hingehört und kann damit besser umgehen. Also das Stockfoto ist immer noch bei Getty Images gelistet, immer noch unter Urban Man. Immerhin, ich habe eben nochmal nachgeguckt, ist es nicht mehr auf Platz 1, aber immer noch in den Top 10 mehr oder minder. Es fasst ihn aber jetzt nicht mehr so stark an. Er kann jetzt dieser Fremdzuschreibung was entgegensetzen. Und vor allen Dingen auch in seiner Musik. Und da gibt es eben diesen Song Schüsse, den ich dir gerne vorspielen möchte. Und der Auslöser war das Attentat von Hanau.
Alle Mann, Bavaria, kein Vater da. Schwarzes Haar, sieh anders aus als alle da. Fällt mir nicht auf, doch alles stand im Klassenraum, im Supermarkt. 1000 Mal, Polizia, Rechtfertigung. Jeden Tag, hab nichts getan, nur dunkler Tag. Bevor ich sagen konnte, wer ich bin, habt ihr es mir gesagt. Ihr stellt mir die gleiche Frage seit so vielen Jahren. Ich sehe, ihr geht mir aus dem Weg, tut so, als könnt ihr mich nicht sehen. Und ich spüre, es wird kalt in meiner Stadt. Und dann tut es wieder weh, soll ich bleiben oder gehen? Ich höre die Schüsse, komm näher.
Er kann also dieser Fremdschreibung jetzt was entgegensetzen. Ihr seht mich zwar so, aber ich bin jemand anders und das weiß ich jetzt auch sehr genau und das kann ich auch in meiner Musik ausdrücken. Und ich finde, es hat eine unglaubliche Wut, dieser Song, aber auch ein unglaubliches Selbstbewusstsein zu sagen, klar, eure Vorfahren schickten meine auf Plantagen, heißt es da ja beispielsweise. Und ich finde, das ist so ein kraftvoller Song, der ist so wütend, aber auch wahnsinnig selbstbewusst. Ich finde, da steckt eine unglaubliche Kraft hinter, eine musische Kraft, aber auch eine textliche Kraft. Also ich mag da wirklich diese, was heißt mag, aber mich haben wirklich diese Textzeilen sehr angerührt, wo er sagt, ja, bevor ich sagen konnte, wer ich bin, habt ihr es mir gesagt, ihr stellt mir die gleiche Frage seit so vielen Jahren. Und da weiß man genau so, ja, wo kommst denn du her, wo kommt denn deine Familie her, anstatt einfach nur zu sagen, ja, hi, wer bist du? Wie geht's dir? Hi Florian, genau. Und ja, deswegen finde ich diesen Song so besonders stark.
Wie sieht denn Florian sein Foto, sein Stockfoto, was ja immer noch existiert, wie sieht er das heute? Mit welchen Augen guckt er da drauf?
Ja, heute ist Florian 30. Das Foto hat er gemacht mit 24. Das ist also 6 Jahre her. Die Werbungen sind weniger geworden. Es gibt aber immer noch Werbung tatsächlich. Also als ich ihn interviewt habe, hat er mir eben noch auf dem Handy nochmal gesagt, ach guck mal, gerade aus Österreich geschickt worden von einer Freundin. Wieder ein haushohes Foto von ihm mit irgendeinem Slogan. Aber die Werbungen sind auf jeden Fall weniger geworden. Das hilft. Was ihm auch hilft, ist, dass er in all den Jahren reifer geworden ist. Er sieht wirklich jetzt anders aus. Er hat längere Haare. Er hat einen anderen Kleidungsstil als damals. Man erkennt ihn eigentlich nicht mehr so eins zu eins wieder. Und er muss sich nicht mehr überanpassen. Dank auch seiner Freunde und Musikerkollegen hat er jetzt seinen Platz gefunden.
Wir haben einfach weiter Musik gemacht und irgendwie coole neue Songs geschrieben und auch halt gemerkt, das nicht ist wie früher, dass Leute das nicht verstehen, wenn ich das sage, dass mich das verletzt, sondern Leute sind einfach so, ja, ich verstehe das, es tut mir wirklich leid. Mhm. Lass weitermachen. So, und das ist irgendwie schön zu sehen. Mhm. Das hat mir sehr krass geholfen, ja.
Das ist so simpel.
Ja, ist ganz simpel, ne? Ja. Du musst das Problem nicht lösen für mich, aber es ist schön, wenn du es anerkennst.
Ich sehe die Farben nicht mehr grau und weiß, Sonnenstrahlen auf der Haut. In mir auf einmal diese Leichtigkeit. Ich breite meine Arme aus. It's okay, it's okay, it's okay. Lass es gehen, lass es gehen, lass es gehen.
Da haben wir Anoki nochmal gehört. Also Florian als Musiker ist okay. Und bis es okay ist, haben wir gehört, ist es ein langer Weg gewesen. Eine lange Geschichte eines Fotos, was zu einem zweiten Foto geführt hat und eigentlich dann zu einer Art Identitätsfindung. Vielen Dank, Nadine Wojcik, dass du uns diese Geschichte erzählt hast.
Ja, danke euch.
Das war Plus Eins für heute, zumindest eine Hälfte davon. Vielleicht haben Sie ja noch Lust, Kalifornien-Auswanderin Lisa Vogt kennenzulernen. In unserer anderen Podcast-Folge dieser Woche spreche ich mit ihr über das Erfüllen von Träumen. Wir sprechen übers Ankommen, aber auch übers Loslassen.
Diesen Moment, als die Zugtür zuging, meine Eltern hatten uns nach zur Bahn gebracht und dann sind wir halt zum Flughafen gefahren. Ich war wirklich, war der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich habe so geweint, ich war so fertig mit der Welt. Ich dachte, was haben wir uns dabei gedacht? Können wir das einfach abbrechen? Ich will das nicht.
Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, dann machen Sie das gerne, dann verpassen Sie auch keine Folge. Und wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Redaktion Emily Ulbricht, Produktion Julia Eickmann, Technik Ralf Perz und Moderation Sonja Koppitz. Das bin ich. Ich übergebe den Staffelstab dann nächste Woche an Caro Corneli und wir hören uns bald. Bis denn. Tschüss.